Hallo und herzlich willkommen zu Kannst du mir folgen? Diese Folge dreht sich um einen literarischen Text, über den Rudolf Drucks bereits 1991 im Anhang der Reclam-Ausgabe schreibt, dass die Zahl der Deutungen in den letzten Jahren ein derartiges Ausmaß erreicht hat, dass die Interpretation des Sandmanns wie eine literaturwissenschaftliche Spezialdisziplin anmutet, an der Vertreter aller methodischen Richtungen teilhaben. Ganz in diesem Sinne geht es heute um einen Interpretationstext, der sich an dieser Spezialdisziplin aus einer ganz bestimmten Perspektive beteiligt. Dies wird schon daran deutlich, dass es sich streng genommen gar nicht um eine Interpretation, sondern eine dekonstruktivistische Lektüre handelt. Doch was ist mit dekonstruktivistischer Lektüre überhaupt gemeint? In der Literaturwissenschaft meint dekonstruktivistisch eine Herangehensweise an literarische Texte, die auf den Philosophen Jacques Derrida zurückgeht. Eine der besonderen Eigenheiten dieses Ansatzes ist es, dass die Idee abgelehnt wird, literarische Texte besäßen eine klar umrissene Bedeutung. Diese Ansicht wird damit begründet, dass sprachliche Zeichen und damit auch literarische Texte immer nur auf andere Zeichen verweisen. Die Bedeutung literarischer Werke ist somit nie abgeschlossen, sondern immer in Bewegung. Es handelt sich quasi um ein unendliches Verweisspiel. Aus Sicht der Dekonstruktion macht es daher auch keinen Sinn zu versuchen, die eine Bedeutung eines Texts anhand einer Interpretation zu bestimmen. Stattdessen ist es das Ziel dekonstruktivistischer Lektüren, möglichst viele und manchmal auch widersprüchliche Bedeutungsmöglichkeiten offenzulegen. Was das im Einzelfall bedeutet, wollen wir heute mit unserer Gästin Nicole Sütterlin klären. Wir freuen uns sehr, dass sie sich dazu bereit erklärt hat, uns diesen schwierigen Ansatz näher zu bringen. Bei unserem Vorgespräch haben wir sie vor einem Arbeitstag im Derrida-Archiv der University of California erreicht. Es ist uns also eine besondere Freude, dass sie heute zu Gast ist. Nicole Sütterlin ist Associate Professor of Germanic Languages and Literatures an der Harvard University. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Romantik und Traumatheorie, und sie bringt diese beiden Bereiche in ihrer Monographie Poetik der Wunde, die im Göttinger Waldstein Verlag erschienen ist, zusammen. In dem Werk stellt sie die These auf, dass Autoren der deutschsprachigen Romantik, wie unter anderem auch E.T.R. Hoffmann, der Autor des Sandmanns, bereits Anfang des 19. Jahrhunderts traumatische Prozesse beschrieben haben, die dann später von Psychotherapeuten wie Sigmund Freud aufgegriffen wurden. Auf diese These kommen wir gegen Ende unseres Gesprächs nochmal zurück. Jetzt aber noch ein paar Worte zu der Sandmann. E.T.R. Hoffmann verfasste die Erzählung laut eines Vermerks am 16. November 1815 nachts um 1 Uhr. Passenderweise eröffnete der Sandmann 1816 dann auch den zweiteiligen Zyklus Nachtstücke. Im Zentrum der Erzählung steht der Student Nathanael. Wir erfahren, dass er als Sohn wohlhabender Eltern aufwächst. Auf dem Familienfrieden seiner Kindheit lastet allerdings ein schwerer Schatten. Gemeinsam mit dem äußerst unangenehmen und brutalen Advokaten Coppelius stellt Nathanaels Vater geheimnisvolle alchemistische Experimente an. Bei einem dieser Experimente stirbt Nathanaels Vater dann durch eine schwere Explosion. Nathanael und seine Mutter machen daraufhin den Advokaten Coppelius für den Tod des Vaters verantwortlich. Und in der Fantasie des Kindes verschwimmt Coppelius immer mehr mit der mythischen Figur des Sandmanns. So viel erst einmal zum Inhalt der Erzählung. Wir möchten den zahlreichen literaturwissenschaftlichen Betrachtungen des Sandmanns nun ein weiteres Kapitel hinzufügen und kommen, ohne weitere Worte zu verlieren, direkt zu unserer Gästin. Nicole Sütterlin, willkommen zu Kannst du mir folgen? Wir möchten heute über Ihren Aufsatz Phantom unseres eigenen Ichs oder verfluchter Doppelgänger über die Unentscheidbarkeit von Hoffmanns Der Sandmann sprechen. Doch bevor wir jetzt inhaltlich über Ihren Aufsatz sprechen, einmal zum Anfang die Frage, in welchem Rahmen Ihr Aufsatz erschienen ist.
Ja, der Aufsatz ist in einem Sammelband erschienen. Der Band heißt konkret Zugänge zur Literaturtheorie, 17 Modellanalysen zu Hoffmanns Sandmann. Also da sehen Sie schon, dass der Rahmen natürlich ganz klar gesteckt ist. Also man soll eine Modellanalyse des Sandmanns leisten in diesem Artikel, und zwar aus der Perspektive einer bestimmten Literaturtheorie, wie jetzt in diesem konkreten Fall die Dekonstruktion.
Ja, genau. Also Sie verfolgen ja sozusagen dann so ein doppeltes Anliegen. So einmal diese exemplarische Darstellung eines Zugriffs auf Texte. In Ihrem Fall ist das die Dekonstruktion oder die dekonstruktivistische Lektüre und gleichzeitig ja eine Interpretation. des Sandmanns. Das heißt, wir werden vielleicht überraschend spät erst auf den Sandmann zu sprechen kommen. Das liegt auch an dieser Ausrichtung des Aufsatzes und dieses ganzen Bandes, nämlich dass wir jetzt erstmal über diese theoretischen Standpunkte sprechen werden.
Genau, der Aufsatz ist auch so aufgebaut, dass er zuerst so ein bisschen lexikonmäßig, wenn man so will, ne, eine Vorstellung davon gibt, was ist eigentlich Dekonstruktion, wer sind die wichtigen Vertreter. Also das war eben dann so das, was das Genre dieses Artikels dann halt vorgegeben hat. Und dann nachher kommt dann im Aufsatz die exemplarische Textanalyse. Und das Spannende an diesem Format ist natürlich, dass man eben einerseits schon vieles hat, was vorgegeben ist. Darin natürlich auch Spielraum. Also wie genau will ich jetzt die Rekonstruktion darstellen? Da kann man dann selber eben dann schon auch Akzente setzen. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend an diesem Format. Und da überlegt man sich natürlich, ne, also wie möchte ich die Dekonstruktion vorstellen für eine Generation von Lesern, die diesen Sammelband dann vielleicht auch im Studium beizieht. Dafür ist er ja gedacht.
Ja, und Sie gehen da ja noch einen ganz bestimmten Weg, aber dazu kommen wir dann am Ende des Gespräches, also wie Sie das nochmal weiter rahmen, die Dekonstruktion. Wenn wir jetzt ein bisschen reinzoomen in Ihren Text, dann steht am Anfang ja immer die Frage, ob Ihr Text eine Interpretationshypothese besitzt und wenn ja, wie diese lautet. Können Sie das vielleicht einmal kurz ausführen?
Ja, ebenfalls sehr wichtige Frage natürlich. Ich musste auch ganz ehrlich mich da nochmal so hineinversetzen in mein Ich vor einigen Jahren, als ich diesen Aufsatz geschrieben hatte, 2015. Und bin dann eigentlich darauf gekommen, dass ich natürlich eine ganz starke Grundprämisse an diesen Aufsatz schon mal herangetragen hatte, nämlich, dass Dekonstruktion und Romantik, der Sandmann ist ja ein paradigmatischer, romantischer, man könnte auch sagen schwarzromantischer Text, dass Dekonstruktion und Romantik sich in ihren Denk- und Schreibweisen grundsätzlich sehr ähnlich sind. Also überspitzt formuliert, Romantik ist Dekonstruktion avant la lettre. So steht das ja auch im Aufsatz dann drin. Und das war eigentlich meine Grundidee, mit der ich an den Aufsatz schon herankam, weshalb ich mich auch sehr gefreut hatte, als mich Herr Jaraus für diesen Aufsatz anfragte, weil mir der Aufsatz eben die Gelegenheit gab, etwas, was ich seit dem Studium, als ich zum ersten Mal auf die Theorien Jacques Derridas, des Hauptvertreters der Dekonstruktion, stieß, was ich eigentlich seit dem Studium als Arbeitsweise auch verwendet habe. Und das war also das eine Grundprämisse. Und dann haben sich dann daraus auch verschiedene Thesen dann für diesen Artikel und konkret für den Sandmann ergeben.
Ja, genau. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen auf jeden Fall, auf die Verbindung zur, besonders auch zur deutschsprachigen Romantik. Ihr Aufsatz ist also nicht nur eine dekonstruktivistische Lesart von der Sandmann, sondern es scheint ja auch im Raum zu stehen, die These, dass der Sandmann an sich schon dekonstruktivistisch angelegt ist oder so Tendenzen hat. Sie haben schon gesagt, dass Sie da verschiedene Wege jetzt gehen, in Ihrem Text den Sandmann dekonstruktivistisch zu analysieren. Und was wäre denn jetzt eine der Kernthesen oder die Kernthese Ihrer Analyse?
Ja, also eben die Grundprämisse war ja, Romantik ist Dekonstruktion avant la lettre. Da ist dann natürlich die Frage, also was heißt das eigentlich? Worin besteht genau diese Affinität? Und da gibt es ganz vieles, was man dann herausheben könnte, also wesentliche Eigenschaften dieses Textes, was zum Teil auch schon gemacht worden ist, also so dekonstruktivistische Figuren wie Verdopplung oder Dissemination. Das, wo ich mich dann dafür entschieden habe, war die Unentscheidbarkeit. Dass ich als Leitthese für diesen Text verwendet habe, dass der Sandmann sich radikal um die Notwendigkeit der Unentscheidbarkeit dreht. Das tun viele von Hoffmanns Texten meines Erachtens, aber der Sandmann radikaler als die meisten, würde ich sagen. Mm. Da werden jetzt natürlich fragen, was heißt das jetzt mit Unentscheidbarkeit, aber darauf kommen wir ja dann.
Genau, darauf kommen wir auf jeden Fall noch. Ich wollte aber auch nochmal fragen, ob eine Implikation oder eine Folge davon jetzt auch ist, dass halt Lesarten des Textes, die auf Eindeutigkeit hin ausgelegt sind, zwangsläufig unzureichend dann sind. Also wenn man versucht, jetzt Der Sandmann auf Eindeutigkeit hinzulesen, beispielsweise zu sagen, dass Coppola und Coppelius Phantome des Ichs von Nathanael sind. Sind das denn in Ihren Augen fehlgeleitete Analysen des Textes?
Fehlgeleitet dann, wenn man sagt, das ist jetzt die letztgültige Interpretation. Eine dekonstruktive Lektüre würde ja eben genau vermeiden wollen, der Interpretation einen Schluss zu setzen, sozusagen. Weshalb? Weil eben dem Denken von Jacques Derrida jede Entscheidung, also letztlich auch jede Interpretation, jede Deutung ja immer bestimmte andere Deutungsmöglichkeiten ausschließen muss, um diese eine Interpretation dann setzen zu können. Und die Dekonstruktion ist sich vielleicht mehr als andere Literaturtheorien dieser Ausschlussverfahren bewusst und möchte ihnen eben auch Rechnung tragen. Deshalb würde dann eine dekonstruktive Lektüre nicht sagen, der Sandmann, Coppola und Coppelius sind ganz klar Phantome von Nathanaels Ich, sondern sie würde sagen, dass die Form des Textes uns dies als eine Interpretationsmöglichkeit gibt. Die Form des Textes gibt uns aber noch andere Interpretationsmöglichkeiten. Und wir können nicht zwischen diesen entscheiden. Die Form des Textes ist so organisiert, dass beide Möglichkeiten eigentlich vom Text gegeben sind, die sich aber im Grunde gegenseitig suspendieren und wir können nicht entscheiden.
Genau, ich wollte noch einmal ganz kurz fragen, ob Sie diese beiden Lesarten vielleicht noch einmal beschreiben könnten, die jetzt auch schon angelegt sind in dem Titel des Aufsatzes, damit wir den jetzt sozusagen auch einmal ganz deutlich erklären. Also Phantom unseres eigenen Ichs oder verfluchter Doppelgänger. Was ist jetzt daran unentscheidbar oder was sind die verschiedenen Aspekte, auf die Sie da anspielen?
Genau, also worauf ich hier anspiele mit diesen zwei Zitaten aus dem Text sind die Perspektiven von Clara einerseits und Nathanael andererseits. Also die Interpretation von Coppola und dem Sandmann als Phantome des Ichs, das ist die Interpretation von Clara. Und die Interpretation von Coppola als verfluchter Doppelgänger, das ist die Interpretation von Nathanael. Wenn wir zu diesen beiden Perspektiven kommen wollen, dann würde es sich lohnen, über den Anfang zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle vielleicht tun kann, dass ich mal erkläre, wie der Text eigentlich anfängt.
Ja, sehr gerne. Lassen Sie uns gleich damit vielleicht sonst starten, ja.
Ja, also es ist halt einfach, ich finde, der Sandmann ist ein grandioser Text, wie der aufgebaut ist, eben von Anfang an, wobei natürlich, was ich noch vorausschicken muss, das Wort Anfang ja eigentlich eben genau problematisch ist aus dekonstruktiver Sicht. Und genau das zeigt uns eben der Sandmann sehr schön. Also der Sandmann beginnt mit drei Briefen. Erstens ein Brief von Nathanael an seinen Freund Lothar. Dann zweitens seltsamerweise für den Leser ein Brief von Clara, Nathanaels Verlobten und Lothars Schwester, an Nathanael. Und als letztes haben wir dann nochmal einen Brief von Nathanael wiederum an Lothar. Und Lothar, den kriegen wir gar nicht zu Gesicht da in dieser anfänglichen Briefkorrespondenz. Warum schreibt Nathanael an Lothar? Er schreibt, weil er diesen Wetterglashändler Coppola zu Gesicht bekommen hat und vermutet, dass Coppola eben der verfluchte Doppelgänger dieses furchtbaren Coppelius ist. Claras Brief zeigt dann wiederum eine andere These, nämlich, dass es sich eben bei Coppola nur um ein Phantom von Nathanaels Ich handelt. Sie analysiert also Nathanael ganz klar aus aufklärerischer Sicht, wie der Name Clara ja schon sagt, ne? Und entwertet eigentlich diese ganze Idee eines Doppelgängers und eines Fluches, der auf Nathanael lastet, also eine übersinnliche Interpretation, die Nathanael eben geben will. Und das Interessante an dieser Briefform sind jetzt eigentlich drei Dinge. Also erstens, dass wir diese Struktur haben, weil dem Nathanael ein Versehen passiert ist. Er hat eben versehentlich den Brief, der eigentlich an Lothar ging, an Clara geschickt. Deshalb kriegt er dann von Clara diesen unverständigen Brief zurück und Nathanael fühlt sich dann komplett missverstanden, schreibt dann auch nicht an Clara, sondern eben wieder an Lothar. Also wir haben da eine permanente Fehlleitung von Aussagen. Mhm. Die Aussagen kommen nicht an ihrem Ziel an. Derrida würde das Destinerance nennen, und zwar ist eben für Derrida bei Aussagen immer grundsätzlich diese Möglichkeit, dass eine Aussage, ein Sinn, eine Wahrheit nicht an ihrem Ziel ankommen kann, immer schon gegeben. Also dieser Sicht ist der Brief interessant. Zweitens, weil dann noch ein Erzähler dazukommt, der dann plötzlich mit der Briefform aufhört und sagt, ja, ich habe das nur so an den Anfang gesetzt, weil ich eigentlich nicht wusste, wie ich anfangen soll. Ja, also als nicht ursprünglicher Ursprung dieses Textes werden nun diese Briefe gesetzt, die dann aber eigentlich von Anfang an immer eine Fehlleitung von Sinn schon implizieren. Und da haben wir also von Anfang an eigentlich so ein Substitut gesetzt am Anfang des Textes. Die Briefe substituieren eigentlich nur den Anfang, den der Erzähler gar nicht schreiben konnte. Und so wird dann eigentlich durch diesen Substitutionsprozess so der wirkliche Sinn im Grunde aufgeschoben. Warum kommen wir da nicht zu einem eindeutigen Sinn in diesem Text? Warum nicht zu einer eindeutigen Interpretation? Und das wäre jetzt der dritte Punkt, weil nämlich der Text multiperspektivisch ist. Wir haben die Perspektive von Nathanael, von Clara und diejenige des Erzählers. Und alle drei haben dieselbe Existenzberechtigung in diesem Text. Es lässt sich nicht entscheiden, welche dieser drei Perspektiven nun eigentlich die korrekte ist, ob es sich bei dem Coppola um einen Doppelgänger oder ein Phantom von Nathanaels Ich handelt. Und letztendlich haben wir hier also so eine Konstellation, die uns darauf hinweist, dass wir die Unterscheidung zwischen Realität und Fantasie oder zwischen Fakt und Fiktion nicht treffen können.
Ja, das sind jetzt ja größtenteils Argumente gewesen, die dafür sprechen, dass die ganze Erzählung dekonstruktivistisch angelegt ist und es deswegen Sinn macht, sie dekonstruktivistisch oder mit Mitteln der Dekonstruktion zu betrachten.
Genau, ja. Denn diese Idee der Supplementarität, dass sich Substitute immer an die Stelle des Originals setzen und dann die Ankunft des Originals und seines Sinns permanent aufschieben, das ist eine Grundidee bei Jacques Derrida. Die finden wir in seinen allerersten Texten, wobei es da dann eben um ganz große metaphysische Konzepte geht, also natürlich Gott, das Subjekt, überhaupt die Wahrheit. Ja, also das sind alles für Derrida Substitute, die wir gesetzt haben, weil wir an ein quote-unquote transzendentales Signifikat herankommen wollen, dass wir aber mit Substituten wie Gott, Subjekt etc. Eben permanent immer nur aufschieben.
Ja, puh, das sind natürlich jetzt große Konzepte, die wollen wir jetzt langsam alle auseinander basteln. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und setzen vielleicht mal ganz da an, wo Sie in Ihrem Text ansetzen, also in Ihrem Interpretationstext. Dort sprechen Sie an, dass Sigmund Freud eine sehr einflussreiche Interpretation von Der Sandmann angefertigt hat. Und jetzt, ohne inhaltlich zu sehr auf Freuds Punkte einzugehen, welche Aspekte der Erzählung übersieht er Ihrer Meinung nach?
Ja, also diese Lesart von Freud des Sandmanns in seinem berühmten Aufsatz über das Unheimliche, die ist natürlich unglaublich spannend. Und zwar deshalb, weil Freud eben genau all das ausklammert, was wir als Literaturwissenschaftler besonders spannend finden. Er fängt ja damit an, dass er jegliche Unsicherheit, die der Text generiere, und die Wirkung des Unheimlichen, die aus dieser Unsicherheit entstehe, also zum Beispiel genau die Unsicherheit zwischen Realität und Fantastik, die ich vorhin erwähnt habe, dass es eigentlich in diesem Text gar nicht darum ginge. Und dann will Freud natürlich auf den Kastrationskomplex letztendlich hinaus und der betreibt da also eine sehr reduktive Lektüre, die ihn dann ganz klar eben zu diesem Ziel führt. Was er aber ausklammern muss, um dahin zu kommen, ist die Form des Textes. Die Literarizität, das, was eben diesen Text zu einem literarischen macht, also genau dieses Spiel mit den verschiedenen Perspektiven, das Verweisspiel der Sprache. Ja, und wenn man Freuds Zusammenfassung des Sandmanns liest, da ist zum Beispiel, da fällt dieser kuriose Beginn des Textes mit den Briefen mit keinem Wort. Es wird einfach nicht betrachtet, was natürlich dann bedeutet, dass für Freud diese Unentscheidbarkeit des Textes zwischen den Perspektiven einfach nicht gegeben ist. Ja, und deshalb kann Freud dann halt so typische Freud-Sätze dann sagen, wie es ist ja ganz klar, dass am Schluss Coppola Coppelius ist oder so in die Richtung. Ne? Und in diesem Text ist einfach überhaupt nichts klar. Und das ist natürlich eben für Literaturwissenschaftler ist das ein gefundenes Fressen hier.
Ja, genau. Also mit Literarizität meinen Sie so etwas wie die Komposition des literarischen Textes, was den Text irgendwie in seiner Sprache abhebt von Alltagskommunikation? Oder was kann man sich unter Literarizität vorstellen?
Ja, genau. Und das Künstlerische an dem Text. Ja, eben, genau. Also die künstlerische Form des Textes. Hoffmann hätte natürlich auch einfach faktisch diese Geschichte erzählen können, so wie Freud sie dann eben nacherzählt. Ne? Aber das Literarische an dem Text ist ja gerade, dass er mit der Darstellung des Geschehens spielt und das formal ganz komplex verpackt. Hoffmanns Texte sind ja unglaublich komplex, was ihre Form anbelangt. Hoffmann spielt immer mit Herausgeberfiktionen. Hier haben wir jetzt eben keine Herausgeberfiktion in der Geschichte selber, im Band, in dem sie dann veröffentlicht wurde, schon. Aber in der Geschichte selber haben wir dafür dieses Auto-Ich des Erzählers, das sich dann plötzlich zu Wort meldet, in einem Einschub, oder was sich als Einschub präsentiert nach dem anfänglichen Briefformat und als erstes einfach mal komplett verwirrend wirkt auf den Leser und wo der Leser sich dann erst auch einen Reim drauf machen muss, ja, was will uns diese Form eigentlich sagen?
Diese komplexe Form, die der Sandmann auf ästhetischer Ebene sozusagen besitzt, die, sagen Sie, lässt sich besonders gut durch eine dekonstruktivistische Lektüre darstellen oder analysieren. Und deswegen wollte ich Sie fragen, bevor wir jetzt das sozusagen anwenden, worin Sie das Potenzial dekonstruktivistischer Lektüren sehen?
Ja, also eine dekonstruktivistische Lektüre richtet ihr Augenmerk ja unter anderem auf Widersprüchliches. Das, was nicht in einer Gesamtinterpretation aufgehen würde. Ne? Das, was irgendwie so nicht passt. Also hier im konkreten Fall beim Sandmann, also dieses Versehen mit der Adressierung des ersten Briefes, also was machen wir damit? Und man sieht eben sehr schön im Kontrast zu Freuds Interpretation, dass man eben wo ganz anders hingelangt, wenn man das Augenmerk auf diesen Widerspruch richtet, statt ihn auszublenden, wie Freud dies tut. Also das Potenzial hier der Konstruktion ist eben, dass sie dadurch dann Aspekte eines Textes und des sozusagen weltlichen Sinnes des Textes, was auch über den Text hinausgeht, herausarbeiten kann, was verloren gehen würde, wenn man sich auf eine Interpretation fokussiert, die dann sozusagen das Gesamt des Textes erklären will.
Das heißt, die Frage wäre weniger, was bedeutet dieser Text, sondern eher, was kann dieser Text bedeuten? Oder ohne jetzt halt eine Antwort versuchen zu finden, die jetzt die sich jetzt in wenigen Sätzen umreißen lässt und man dann sagt, so, das fasst dieses ganze Werk voll zusammen.
Ganz genau, ja. Und da eröffnen sich natürlich dann oft verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Wenn man ein Beispiel lesen will, wie sowas funktionieren kann, ist ja übrigens dieser erste Sammelband in dieser Literaturtheorie-Modellanalysen-Reihe von David Welbery zu Kleists Erdbeben in Chile. Ja, ganz interessant, weil Werner Hamacher, der Vertreter der Dekonstruktion in Deutschland, hat in diesem Artikel eben genau drei Interpretationsweisen vorgestellt, ohne sie dann auf einen Nenner zu bringen. Und der lässt die dann einfach so nebeneinander gestellt. Also das wäre dann wirklich so eine radikale, dekonstruktive Lektüre eigentlich.
Sind das jetzt in sich aber drei geschlossene Interpretationen des Gesamtwerks sozusagen, die in sich schon abgeschlossen wären?
Oh, da müsste ich jetzt selber nochmal nachlesen. Genau, können Sie bei Werner Hamacher nachlesen und selber entscheiden. Ja. Aber also die Grundidee ist ja eigentlich schon, dass Interpretationen eben nicht abgeschlossen werden können. Also Dekonstruktion heißt ja immer eine gegebene Vorstellung, ein gegebenes System, eine gegebene Interpretation, eine gegebene Logik dekonstruieren, um dann eine neue Vorstellung zu konstruieren, die dann aber selber auch wieder dekonstruiert werden kann. Also Destruktion und Konstruktion sind ja beide in diesem Wort enthalten und Kritiker der Dekonstruktion haben das eben oft nicht anerkannt oder anerkennen wollen und Dekonstruktion als eine Destruktion verstanden, was aber eben gar nicht die Idee ist.
Braucht es dann aber immer zunächst einmal so eine vereinheitlichende Interpretation, um dann eine dekonstruktivistische Lektüre daraus machen zu können? Also braucht man diesen ersten Impuls?
Ah, das ist eine ganz spannende Frage. Das habe ich mich nämlich auch schon gefragt. Also wenn man Derrida liest, dann merkt man natürlich, dass ja Derrida schon auch so seine Verfahren hat. Also er wählt sich dann natürlich eben auch Leute wie Freud aus, die sich ja anbieten, ja, oder Lacan. Weil sie eben solche ganz starken Setzungen machen mit ganz starken Ausschlussverfahren, die Derrida dann aufdeckt, ja. Da sieht man dann schon, dass eigentlich Derrida sehr oft genau eben solche besonders stark vereinheitlichen Lektüren braucht, um die dann selber dekonstruieren zu können. Für mich persönlich jetzt als Leserin von Texten, die dekonstruktiv denkt und arbeitet, heißt das oft auch einfach Aufmerksamkeit für das Widersprüchliche zu haben. Ja, das kann also so ganz basal gesehen, kann das einfach so eine Grundprämisse sein. Und das Potenzial ist dann eben, dass man schon dass man dann das aufdecken kann, was in früheren Interpretationen ausgeblendet, marginalisiert worden ist. Für mich ist der Dekonstruktion halt auch sehr stark eine Denkweise, die das Marginale achtet, das, was nicht ins System passt. Da könnten wir vielleicht auch noch über den historischen Hintergrund der Dekonstruktion kurz sprechen.
Das bietet sich jetzt vielleicht an, so, wenn Sie vielleicht einmal kurz erklären könnten, in welchem historischen Kontext die Dekonstruktion entstanden ist.
Ja, also die ersten Schriften von Jacques Derrida sind ja in den 1960er Jahren erschienen und er gehörte da zu einer Generation von Denkern in Frankreich, aber nicht nur in Frankreich natürlich, die sich mit dem Erbe des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzen mussten. Ja, also diese Generation war noch während des Zweiten Weltkriegs geboren und musste sich klar machen, wie konnte es im aufgeklärten Europa zu der Katastrophe des Holocaust kommen. Für mich ist das eine Grundfrage, die Denker wie Derrida oder Foucault, Levinas grundsätzlich antreibt. Also in Deutschland wäre es ja ganz klar auch Adorno beispielsweise. Ja. Das wäre natürlich jetzt viel zu vereinfachen zu sagen, ja, also das ist sozusagen das, was jetzt diese Texte dann bestimmt. Aber ich finde, um sich klar zu machen, was eigentlich diese Aufmerksamkeit der Konstruktion auf das Widersprüchliche, das Marginale, dasjenige, was vom System ausgeschlossen wird, das, was eben diese Aufmerksamkeit unter anderem bedingt hat, war ja die Erfahrung, dass genau eine Missachtung des Marginalen in die Katastrophe führen kann, in ein repressives, totalitäres System, das bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht nur ausschließt, sondern vernichtet. Daher finde ich halt, dieses Interesse der Dekonstruktion am Ausgeschlossen ihn auch ganz, ganz wichtig. Diese Forderung der Dekonstruktion, das findet man bei Derrida immer, immer wieder, diese Forderung, das andere, den anderen unbedingt zu achten, ja, der Singularität des anderen gerecht zu werden. Das ist Derridas Ethik des anderen. Da ist ein ethischer Anspruch. Und das war mir für diesen Aufsatz ganz, ganz wichtig, weil nämlich gerade dieser ethische Anspruch in vielen so lexikonartigen Darstellungen der Dekonstruktion bis zu diesem Zeitpunkt eher ausgeschlossen worden war. Und diesen Missstand wollte ich mit dem Artikel auch adressieren.
Ja, an dieser Stelle würde ich gerne dem Verlauf Ihres Interpretationstextes weiter folgen, weil wir auf die ethische Dimension wieder zurückkommen. Sie treten in Ihrem Text nun einen Schritt zurück und betrachten einen anderen Aspekt von Derridas Ansatz, nämlich seine sprachphilosophische Dimension. Und in diesem Zusammenhang schreiben Sie einen Satz, von dem ich Sie gerne fragen wollte, wie er zu verstehen ist. Es handelt sich um die folgende Aussage: Sinn ist in Form von Differentialität, aber nicht als Präsenz zu haben. Das scheint Derridas Position zusammenzufassen. Und können Sie einmal kurz illustrieren, was Sie mit diesem Satz meinen?
Also Derridas Werk beginnt ja als eine Kritik dessen, was er die abendländische Metaphysik der Präsenz nennt. Das würde jetzt zu weit laufen, das philosophisch und Detail erklären zu wollen, aber für unsere Zwecke können wir als Präsenz verstehen, beispielsweise, dass wir eine klare Deutung eines Textes eben setzen. Ne? Für Derrida ist der Sinn aber eben nie präsent, sondern nur als Differenz zu sagen, zu haben. Derrida würde sagen, als Différence mit A geschrieben. Der Sinn wird also permanent eigentlich immer aufgeschoben in seiner Eindeutigkeit. Im Falle vom Sandmann haben wir eben immer drei Perspektiven, die sozusagen alle ihre Berechtigung im Text haben. Und der Sinn wäre jetzt eigentlich in den sozusagen in der Differenz dieser Perspektiven untereinander. Aber das ist ja dann nicht ein eindeutiger Sinn, ne?
Okay.
Ich weiß nicht, ob es das wirklich klarer macht. Also Sie haben sich natürlich hier ja auch ein ganz schwieriges Thema gesucht mit der Dekonstruktion. Also es wird ja an der Dekonstruktion immer bemängelt, dass sie eben so schwer zu fassen sei. Aber das ist ja genau der Punkt.
Ja, genau. Man könnte vielleicht auch sagen, dass man visiert sozusagen oder man fokussiert die Unterschiede dieser Perspektiven, anstatt halt zu versuchen, alle drei Perspektiven miteinander zu verbinden und dann zu sagen, das ist das Ergebnis meiner Interpretation, sondern einfach zu gucken, wie passen diese Perspektiven nicht zueinander. Könnte man das so paraphrasieren vielleicht?
Genau. Ja, perfekt.
Und eine Idee, die jetzt auch schon häufiger anklang und die sicherlich auch nicht minder schwierig zu verstehen ist, die aber auch direkt damit zu tun hat. Das ist die Idee des Supplements. Und Sie hatten das auch schon mal in Zusammenhang gebracht mit dem Anfang der Erzählung. Können Sie das vielleicht noch einmal ein bisschen ausführen, inwieweit das ein Supplement darstellt?
Ja, also das Supplement, genau, wie Sie sagen, ist natürlich für Derrida von Anfang an eine wichtige Idee. Das sehen wir in seinen ersten Texten. Und es geht ja da um die Logik der Supplementarität, dass nämlich das, was man als Supplement für ein Original setzt, sich dann eigentlich permanent an die Stelle des Originals setzt. Also man will an das Original rankommen, sprich in der metaphysischen Tradition zum Beispiel an Gott, ja, muss aber dafür einen bestimmten Gott, zum Beispiel den christlichen, setzen und schiebt so dann eigentlich die wirkliche Präsenz des Transzendenten permanent auf, weil man dann eben nur an dieses Supplement rankommt. Das wäre in der Logik des Sandmanns im Gange, meines Erachtens, indem eben wir am Anfang diesen Briefroman haben, der dann durch den Erzähler unterbrochen wird in dieser metapoetischen Reflexion, wo der Erzähler eben sagt, ja, ich wusste ja nicht, wie anfangen und habe jetzt einfach diese Briefe an den Anfang gesetzt, um es selber nicht tun zu müssen. Dadurch, dass diese Briefe, dieses Supplement nun aber vorhanden sind, dekonstruieren sie dann eigentlich von Anfang an jede Position, die der Erzähler dann nachher einnehmen könnte. Also zum Beispiel etablieren diese Briefe ja nicht nur schon zwei Perspektiven, die sich dann nicht in derjenigen des Erzählers auflösen, sondern auch schon sprachliche Motive, Leitmotive, die wir dann auch in der Sprache des Erzählers finden und den Erzähler dann eigentlich über die sprachlichen Leitmotive, zum Beispiel die Flamme, das Glühen, den Erzähler so eigentlich in den Text schon hineinziehen. Wir verlieren dann also eine Position des Außen und im Grunde kann man sagen, dass diese verschiedenen Perspektiven immer schon eigentlich dann Supplemente jener einen Perspektive sind, die man als Leser vielleicht gerne hätte in einem Text. Also eines auktorialen Erzählers, der einem sagt, so ist das geschehen und nicht anders.
Handelt es sich denn bei diesem Supplement sozusagen immer um einen Ersatz, einen vorgeschobenen Ersatz?
Genau, um ein Substitut, um einen Ersatz.
Und wenn wir das nun wieder an die Sprachphilosophie zurückbinden, lässt sich das Supplement vielleicht mit einem Gespräch über eine vergangene Situation vergleichen? Wenn man von dieser vergangenen Situation nun erzählt, man kann sie aber nur sprachlich wieder rekonstruieren, aber man kann sie nicht wirklich heranholen.
Genau, und eigentlich jede Rekonstruktion, die Sie dann erstellen, setzt sich ja dann an die Stelle dessen, was tatsächlich geschehen ist. Ja? Also Sie erinnern dann das, was Sie jetzt erzählen. Und so kommen Sie dann vielleicht noch weniger an das heran, was tatsächlich geschehen ist, weil Ihre Rekonstruktion eben sich dann an die Stelle des Originals gesetzt hat und es supplementiert. Und im Wort Supplement, und darum gefällt es Derrida ja auch so besonders, steckt ja auch das Supplement drin, also das, was sich dazu setzt. Ja, wir haben dann eben nicht mehr nur die eine Idee dessen, was da vorher geschehen ist, um nochmal Ihr Beispiel zu nehmen, sondern wir haben ja dann die zweite, nämlich Ihre Rekonstruktion. Und diese zwei sind dann beide vorhanden. Und da haben wir eigentlich einen doppelten Anfang, könnte man jetzt sagen. Genau das macht ja der Sandmann eben auch. Da haben wir diese Idee der unendlichen Verdopplung.
Mhm. Okay, und das wiederum ist ja eine Idee, die Sie jetzt, damit spielen Sie ja direkt an auf so eine Kontinuität, die Sie stark machen, die es gibt zwischen der Romantik und der Dekonstruktion oder von der Romantik zur Dekonstruktion. Und für diese Denkfigur der unendlichen Verdopplung möchten wir einmal kurz einen kleinen Auszug einspielen, um Sie dann zu bitten, im Anschluss einmal zu erklären, was die Denkfigur der unendlichen Verdopplung meint. Und inwieweit diese Denkfigur dann später aufgegriffen wurde von dekonstruktivistischen TheoretikerInnen.
Ich war festgezaubert. auf die Gefahr entdeckt und wie ich deutlich dachte, hart gestraft zu werden, blieb ich stehen, den Kopf lauschend durch die Gardine hervorgestreckt. Mein Vater empfing den Coppelius feierlich. »Auf, zum Werk!« rief dieser mit heiserer, schnurrender Stimme und warf den Rock ab. Der Vater zog still und finster seinen Schlafrock aus und beide kleideten sich in lange schwarze Kittel. Wo sie die hernahmen, hatte ich übersehen. Der Vater öffnete die Flügeltür eines Wandschranks, aber ich sah, dass das, was ich so lange dafür gehalten, kein Wandschrank, sondern vielmehr eine schwarze Höhlung war, in der ein kleiner Herd stand. Coppelius trat hinzu und eine blaue Flamme knisterte auf dem Herd empor. Allerlei seltsames Gerät stand umher. Ach Gott, wie sich nun mein alter Vater zum Feuer herabbückte, da sah er ganz anders aus. Ein grässlicher, krampfhafter Schmerz schien seine sanften, ehrlichen Züge zum hässlichen, widerwärtigen Teufelsbilde verzogen zu haben. Er sah dem Coppelius ähnlich. Dieser schwang die glutrote Zange und holte damit hell blinkende Massen aus dem dicken Qualm, die er dann emsig hämmerte. Mir war, als würden Menschengesichter ringsumher sichtbar, aber ohne Augen. Scheußliche, tiefe, schwarze Höhlen statt ihrer. »Augen her! Augen her!« rief Coppelius mit dumpfer, dröhnender Stimme.
So, genau. Könnten Sie hier diese Denkfigur der unendlichen Verdopplung vielleicht einmal illustrieren?
Ja, also wir haben in dieser Stelle natürlich zwei Figuren, Coppelius und der Vater, die sich da auf einmal ähnlich sehen, ja, laut dem Erzähler. Und insofern könnte man jetzt mit Freud diese Figuren sozusagen zusammenführen in einer Idee, der Coppelius steht für die Vorstellung, sich an die Stelle des Vaters setzen zu wollen. Was wir aber, wenn wir an den Text dekonstruktiv herangehen, eigentlich zuallererst beachten, ist die Form. Also zum Beispiel, wer spricht überhaupt? Ja? Es spricht ein Ich, nämlich Nathanael, weil dieser Auszug ist aus dem ersten Brief im Text. Also wir haben eine Ich-Perspektive und diese Ich-Perspektive ist markiert von Anzeichen, dass es sich um einen unzuverlässigen Erzähler hier handelt. Beispielsweise, ich sah, dass das, was ich so lange dafür gehalten, kein Wandschrank war, sondern eine schwarze Höhlung. Also da ist schon, ne, da sieht man, der ist schon nicht ganz zuverlässig im Grunde. Ne? Seine Wahrnehmung trifft nicht immer zu. Die Höhlung im Übrigen verweist ja dann auf die Augenhöhle, also diese Idee, eben die Augen zu verlieren. Augen her, rief Coppelius dann, ja. Und diesen Kontrast zwischen Sehen und Verlust der Sehkraft ist sehr schön in diesem Satz. Ich sah, dass das, was ich so lange dafür gehalten, kein Wandschrank, sondern eine schwarze Höhlung war, sehr schön präsent. Und dieser Gegensatz wird so leitmotivisch ja auch den Text dann durchziehen. Wir haben also Hinweise auf die Unzuverlässigkeit des Erzählers und ganz besonders in dieser typischen romantischen Formel. Mir war es, als würden Menschengesichter ringsumher sichtbar. Das ist diese wunderbare romantische Formel, die immer anzeigt, wir können Realität und Fantasie nicht mehr unterscheiden. Und hier kommt eben diese Verdopplung ins Spiel, weil wir so immer eine doppelte Perspektive haben. Ja, wir haben dann immer die Möglichkeit, dass das Geschehen so passiert, aber auch anders. Mir war es alles. Wir wissen nicht, was eigentlich wirklich passiert ist. Also die unendliche Verdopplung findet eigentlich in der Form des Textes statt, in einzelnen Textstellen wie diesen hier und ganz prominent eben, darüber haben wir jetzt schon mehrmals gesprochen, am Anfang des Textes überhaupt mit dem Briefroman.
Ja, diese Denkfigur der unendlichen Verdopplung trägt sicherlich auch zu der Unentscheidbarkeit der Erzählung bei. Und Sie sprechen auch in diesem Rahmen oder im Zusammenhang der Unentscheidbarkeit über die Technik der Wiederholung und Verschiebung und illustrieren das anhand einer Metonymie. Könnten Sie das einmal kurz erklären, was eine Metonymie ist? Vielleicht sogar auch an dem Beispiel, das Sie bringen in Ihrem Text. Und zwar ist das die Verweisungskette Grau, die auch ganz, also wirklich in der allerletzten Szene der Erzählung dann Auslöser ist für Nathanaels Wahn.
Ja, das Wort Grau tritt ja im Zusammenhang mit den buschigten grauen Augenbrauen von Coppola in Erscheinung. Das ist in dem Brief von Nathanael an Lothar, so beschreibt er eben den Coppola und kurz darauf erwähnt er dann den aschgrauen Rocke, den Coppelius getragen hätte. Also Grau wird eigentlich im Verlaufe des Textes dann zu einer Metonymie für diese beiden Figuren selber. Eine Metonymie ist ja, da steht ein Teil für das Ganze. Ja? Also das Wort Grau und die grauen Augenbrauen, die stehen dann für Coppola und besonders eben die buschigten grauen Augenbrauen. Das kommt dann in der letzten Szene zum Tragen, als Clara vom Turme herab einen grauen Busch erkennt. Und daraufhin, also damit löst sie dann eigentlich die Katastrophe aus, weil eben Nathanael dann durch sein Fernrohr, sein Perspektiv guckt, das Coppola ihm gegeben hatte, und dann in Clara die Puppe Olympia erkennt. Also da ist wieder so eine Substituierung im Gang, ne? Und das ist dann fatal, weil Nathanael dann komplett wahnsinnig wird, die Feuerkreisformel singend dann sozusagen auf dem Turm tanzt und Clara vom Turme stürzen will. Da sehen wir eben sehr schön, wie diese Metonymie funktioniert. Es wird mit keinem Wort erwähnt, dass Coppola tatsächlich dasteht unter dem Turm, sondern es wird nur der sonderbare kleine graue Busch erwähnt, den Clara sieht. Und man kann eben anhand von diesen sprachlichen Indizien auch nicht sagen, wie Freud das tut, dass ja ganz klar am Schluss Coppola und Coppelius da anwesend und die ein und dieselbe Person wären, weil wir sprachlich eben nur diese Indizien, nicht aber klare Aussagen haben. Daher bleibt diese unendliche Verdopplung der Figur in diese verschiedenen Figuren, Coppola, Coppelius, bleibt eben bis zum Schluss bestehen.
Ja, jetzt haben Sie schon einmal die Feuerkreisformel erwähnt und auch dafür haben wir eine Textstelle herausgesucht, die wir jetzt uns einmal anhören. Und danach ist dann die Frage, einmal, was ist mit dieser Feuerkreisformel aus dekonstruktivistischer Sicht, also oder in Ihrer Interpretation sozusagen auf sich hat?
Es kam ihm endlich ein, jene düstere Ahnung, dass Coppelius sein Liebesglück stören werde, zum Gegenstande eines Gedichtes zu machen. Er stellte sich und Clara dar, in treuer Liebe verbunden, aber dann und wann war es, als griffe eine schwarze Faust in ihr Leben und risse irgendeine Freude heraus, die ihnen aufgegangen. Endlich, als sie schon am Traualtar stehen, erscheint der entsetzliche Coppelius und berührt Claras holde Augen. Die springen in Nathanaels Brust wie blutige Funken, sengend und brennend. Coppelius fasst ihn und wirft ihn in einen flammenden Feuerkreis, der sich dreht mit der Schnelligkeit des Sturmes und ihn sausend und brausend fortreißt. Es ist ein Tosen, als wenn der Orkan grimmig hineinpeitscht in die schäumenden Meereswellen, die sich wie schwarze, weißhauptige Riesen emporbäumen im wütenden Kampfe. Aber durch dies wilde Tosen hört er Claras Stimme. »Kannst du mich denn nicht erschauen? Coppelius hat dich getäuscht. Das waren ja nicht meine Augen, die so in deiner Brust brannten. Das waren ja glühende Tropfen deines eigenen Herzbluts. Ich habe ja meine Augen. Sieh mich doch nur an!« Nathanael denkt, »Das ist Clara. Und ich bin ihr eigenewiglich.« Da ist es, als fasste der Gedanke gewaltig in den Feuerkreis hinein, dass er stehen bleibt. und im schwarzen Abgrund verrauscht dumpf das Getöse. Nathanael blickt in Claras Augen, aber es ist der Tod, der mit Claras Augen ihn freundlich anschaut. Während Nathanael dies dichtete, war er sehr ruhig und besonnen. Er feilte und besserte an jeder Zeile, und da er sich dem metrischen Zwange unterworfen, ruhte er nicht, bis alles rein und wohlklingend sich fügte. Als er jedoch nun fertig geworden und das Gedicht für sich laut las, da fasste ihn Grausen und wildes Entsetzen, und er schrie auf: »Wessen grauenvolle Stimme ist das?« Bald schien ihm jedoch das Ganze wieder nur eine sehr gelungene Dichtung, und es war ihm, als müsse Claras kaltes Gemüt dadurch entzündet werden, wiewohl er nicht deutlich dachte, wozu denn Clara entzündet und wozu es denn nun eigentlich führen solle, sie mit den grauenvollen Bildern zu ängstigen, die ein entsetzliches, ihre Liebe zerstörendes Geschick weissagten.
Genau so. Jetzt nach diesem Auszug noch einmal die Frage: Wie interpretieren Sie diese Feuerkreisformel? Oder wie verstehen Sie diese Feuerkreisformel?
Ja, also für mich ist die Feuerkreisformel ein sehr zentrales Element des Textes aus mehreren Gründen, die wir natürlich jetzt alle nicht hier ausführlich besprechen können. Und diese Textstelle hier, die ist ja unglaublich, also die gibt es einfach unglaublich viel her. Aber beschränken wir uns doch mal zuerst darauf, dass hier sehr schön der Feuerkreis und die Augen zusammengeführt werden. Also Flamme und Augen, zwei Leitmotive, die den Text von Anfang an begleiten. Also sicherlich seit der Stelle, an die Sie vorhin gelesen hatten, diese zentrale Stelle, wo eben Nathanael dem alchemistischen Experiment von Coppelius und dem Vater beiwohnt und Angst hat, dass ihm seine Augen ausgerissen und in die Flammen geworfen werden. Also diese beiden Elemente kommen hier im Feuerkreis wieder zusammen. Und zwar passiert das ja in einem Gedicht. Also sehen wir hier sehr schön, wie diese Bedeutung des Flammens und Glühens als das Glühen der poetischen Inspiration, als was es nämlich im Text auch immer wieder gezeigt wird, wie das jetzt hier ganz stark mit hineinspielt. Das Wort Glühen ist ja auch so ein Leitwort, das hier in dieser Stelle auch fällt, auch Entzünden. Ja, also das Entzünden der dichterischen Fantasie. Das ist ja eine Formel, die finden wir bei Hoffmann immer wieder. Die spielt auf die Genieästhetik an. Hoffmann ironisiert die Genieästhetik sehr oft, beispielsweise auch eben in dieser Stelle, wo der Erzähler sich zuerst zum ersten Mal zu Wort meldet und dann von seiner glühenden Fantasie spricht. Und das wird hier alles zusammengeführt auf eine Art und Weise, die dann eigentlich die Position von Nathanael und die Position des Erzählers eng führt. Nathanael ist eine Dichterfigur hier. In dieser Stelle etabliert er sich als ganz klar als eine Dichterfigur, und das ist ja der Erzähler auch. Nathanael leidet eigentlich, ist erkrankt an seiner glühenden, entzündeten Fantasie, die ihn dann zum Schluss der Erzählung wahnsinnig werden lässt. Dort fällt ja dann eben auch die Formel des Feuerkreises nochmal ganz prominent. Und durch die Sprache, durch diese metonymischen Ketten, die sich dann durch den Text ziehen, die verschiedenen Bedeutungen von Glühen und Entzünden und Flammen und Feuerkreis und so weiter, werden dann Nathanael, der wahnsinnige Nathanael, und der Erzähler miteinander in Beziehung gesetzt. So kann man eigentlich dann sagen, dass die Figur des Nathanaels immer schon die Figur des Erzählers dekonstruiert und sozusagen immer impliziert, dass der Erzähler ja ebenfalls ein wahnsinniges Dichter-Ich ist. Ist es nun ein Negativum, also müsste man jetzt Nathanael und den Erzähler verurteilen? Ja, das ist eben nicht klar, weil in dieser Textstelle, die Sie hier sehr schön gewählt haben, führt ja dann das Stillstellen des Feuerkreises oder des Glühens der Fantasie, wenn man so will, führt dann ja in den Tod. Mhm. Ja. In dem Moment, wo Nathanael Clara erschaut und den Feuerkreis stillstellt, da sieht er den Tod. Mhm. Also da hätte man so diese Vorstellung von Dichtung als einerseits Gefahr in den Wahnsinn zu führen. Das ist ja ein alter Topos in der Literatur, ein wichtiger Topos, ganz besonders wichtig auch bei Hoffmann. Und andererseits aber auch die Position, dass die Dichtung abzustellen, das Poetische, dem Poetischen zu entsagen, dass dies in den Tod führen würde. Also wir haben eigentlich keinen Ausweg aus diesem Abgrund, der sich hier öffnet mit dem Feuerkreis.
Ja.
Der Feuerkreis muss sich weiter drehen, wenn die Dichtung weiter existieren soll. Das wäre eine Lesart. Eine andere wäre natürlich dann auch noch die traumatheoretische.
Genau, jetzt am Ende Ihres Aufsatzes entscheiden Sie sich für den Weg, Ihre eigene Interpretation nochmal stark zu machen. Und das ist diese traumatologische Lesart, die Sie auch angelegt sehen in der Dekonstruktion. Also Sie gehen jetzt quasi von der Romantik zur Dekonstruktion, zur Traumatheorie. Könnten Sie diesen letzten Schritt vielleicht einmal kurz erklären anhand des Texts?
Gerne. In dem Aufsatz kann ich das ja nur ganz kurz andeuten, dass mit der Feuerkreisformel beispielsweise eben auch die Möglichkeit einer traumatheoretischen Lektüre eröffnet wird. Der Feuerkreis lässt sich auch als die Bewegung einer traumatisierten Psyche lesen. Warum traumatisiert? Die Passage, die Sie zuerst gelesen hatten, wo Nathanael den Vater und den Coppelius bei diesen alchemistischen Versuchen beobachtet, die endet ja mit einem traumatischen Erlebnis. Und zwar, dass eben Coppelius den Nathanael greift und so misshandelt, dass die Gelenke knacken. Ja, und Nathanael sagt dann an einer Stelle ganz klar: Ich war von Coppelius gemisshandelt worden. Dieses Zitat ist auch der Aufsatz der Titel des Aufsatzes in dem Sammelband, der sich dann mit dem traumatheoretischen Ansatz beschäftigt. Also man kann den Text so lesen, dass es hier eigentlich darum geht, die Folgen eines traumatischen Kindheitserlebnisses darzustellen. Und dann wäre der Feuerkreis die Bewegung, die das traumatische Gedächtnis vollführt, wenn es immer wieder um das erlebte, aber verdrängte Ereignis herum Kreis. Also da könnten wir jetzt über die Symptome von PTBS sprechen. Das tue ich jetzt alles nicht, aber das lässt sich alles sehr gut mit der Idee des Feuerkreises, wie man ihn im Sandmann findet, verbinden. Das haben andere auch schon getan, also eben Hannes Fricke in dem Beitrag zu dem Sammelband, vorhin auch schon Astrid Lange-Kirchheim, die eine sehr schöne traumatheoretische Lektüre des Sandmanns vorgelegt hat. Und für mich selber ist der traumatheoretische Ansatz deshalb wichtig, weil er für mich eine ganz neue Lesart romantischer Texte eröffnet hat. Also eine neue Lesart von Texten wie dem Sandmann, aber auch anderer Texte Hoffmanns. Es ist ein unglaubliches Phänomen, dass sich in vielen romantischen Texten misshandelte Kinder finden. Ja, und was sind die Folgen dieser Misshandlung für die Kinder dann im Erwachsenenalter? Und Texte wie der Sandmann, so meine These in dem Buch, mein Buch Poetik der Wunde, Texte wie der Sandmann stellen eben genau diese Folgen dar. Und zwar in ihrer Form und mit Motiven wie beispielsweise dem Feuerkreis. Also man könnte auch die Form von Hoffmanns Texten dann als Inszenierungen traumatischer Prozesse verstehen. Das wäre das, worüber ich, wenn ich freien Lauf gehabt hätte, hier jetzt noch gesprochen hätte, aber das war ja eben nicht die Aufgabe. Interessant für mich war natürlich, dass ja Dekonstruktion und Traumatheorie für mich doch sehr nahe beieinander stehen. Es ist ja kein Zufall, dass die ersten literaturtheoretischen Ansätze zum Trauma ausgerechnet von Dekonstruktivisten kamen in den 1990er Jahren. Es hat zu vielen Kontroversen geführt, auf die ich jetzt alle nicht eingehen will. Das ist alles gar nicht unproblematisch. Das führt auch ethische Probleme mit sich. Aber für den dekonstruktivistisch traumatheoretischen Ansatz selber ist der Anspruch, dem anderen gerecht zu werden, eben durchaus sehr wichtig. Dieser Anspruch, die Perspektive des Traumaopfers durchaus angemessen repräsentieren zu können, ohne diese Perspektive jetzt sich anzueignen oder zu vereinnahmen. Das ist ein wichtiger Anspruch, den die Traumatheoretiker, die Literaturwissenschaftlichen eben schon in der Literatur selber finden.
Ja, und das schlägt nun die Brücke zurück zu der ethischen Dimension der Dekonstruktion, die Sie am Anfang unseres Gesprächs erwähnt haben. Und besonders zur Idee, Verantwortung für das andere zu übernehmen, das schwingt hier ja auf jeden Fall mit. Das ermöglicht einem eine neue Perspektive auf eine sehr bekannte alte Erzählung, die viele aus der Schule, denke ich mal, auch kennen. Aber das sei an dieser Stelle vielleicht nochmal empfohlen, den Sandmann nochmal unter diesen Vorzeichen zu lesen. Ja, mit Blick auf die Zeit müssen wir an dieser Stelle leider jetzt zum Schluss kommen. Und ganz kurz als abschließende Frage, die wir gerne allen Gästen stellen möchten, ist die Frage, welche TheoretikerInnen Sie beeinflusst haben in Ihrer literaturwissenschaftlichen Arbeit. Und das ist ja vielleicht auch für diejenigen interessant, die jetzt hier und da weiterlesen möchten nach unserem Gespräch und neue Ideen bekommen haben, dass Sie denen vielleicht noch einen Lektüre-Tipp mit auf den Weg geben können.
Ja, natürlich, Jacques Derrida. Also, was soll ich sagen? Also, für mich war Derrida einfach unglaublich prägend. Ich weiß noch genau den Moment, wo ich in dieser Gastvorlesung saß, in meinem dritten Studienjahr und zum ersten Mal mit dem Gedankengut von Jacques Derrida konfrontiert wurde. Und es war so ein heißer Sommertag, wie jetzt auch. Und alle haben sich Luft zugefächert und so die Augen gen Himmel erhoben, weil das einfach unglaublich kompliziert war. Und ich war so gebannt. Ja, also diese Gedankenakrobatik, die da vorgeführt wurde, dieses unglaublich komplexe Denken, das hat mich so fasziniert. Also ich kann nur Ihren Hörern und Hörerinnen nur empfehlen, sich dem einfach mal auszusetzen. Und man geht halt durch diese Phase durch, wo man nichts versteht. Und das gehört nun mal auch dazu, ne? Man geht durch die Phase durch, wo man überhaupt nicht weiß, wie man eigentlich das wieder veräußern soll, was man jetzt da gerade gelesen hat. Und das ging Ihnen ja eben auch so und mir im Übrigen auch. Also es ist ganz schwierig, über dieses Denken zu sprechen und dann zu irgendwelchen klaren Schlüssen zu kommen, weil ja genau das eben durch das Denken, dieses Denken verunmöglicht werden soll. Also man muss eben die Widersprüche, die unendlichen Verdopplungen, die Unabschließbarkeit dieses Denkens dann auch aushalten wollen. Und da ergeben sich dann ganz faszinierende neue Sichtweisen.
Okay, ja, das stimmt. Man muss durch dieses Tal des Nichtverstehens und dann auf deiner Seite klappt es vielleicht. Ich denke mal, ich bin gerade noch im Tal auf jeden Fall. Aber es hat schon viel geholfen, unser Gespräch. Und haben Sie vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank.
Alright, so viel erstmal zur Dekonstruktion des Sandmanns. Wir haben in einer Stunde natürlich weder den Sandmann noch die Dekonstruktion umfassend behandeln können, aber wir hoffen, dass unser Gespräch euch zu neuen Lektüren altbekannter Texte inspiriert und dass ihr unserem Gespräch folgen konntet. Falls dem nicht so sein sollte, dann freuen wir uns über Anmerkungen, Feedback und Kritik an kannstdumirfolgen@posteo.de. Schickt uns auch gerne Vorschläge für Interpretationsaufsätze, die wir in den nächsten Folgen behandeln können. Und auch dieses Mal möchte ich mich ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die bei der Vorbereitung dieses Podcasts geholfen haben. Vielen Dank insbesondere an Gesa bei der Wieden, die seit Beginn des Projekts dabei ist. Bei der Vorbereitung dieses Interviews haben zudem noch Julia Wagner und Svenja Brandt mitgeholfen. Herzlichen Dank dafür und vielen Dank auch wieder an Telja Reinersmann, die Social Media Kanäle betreut. und den Johannes Leixenring, der die Auszüge aus Der Sandmann eingesprochen hat. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.